Stiftels finsteres Geheimnis. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Irgendwas ist mit diesem Kerl nicht in Ordnung. Maria Walterscheid drehte sich zu ihrem Mann Bert um, der nur widerwillig von seiner Sportbild aufsah. Als er das Fernglas in ihren knochigen Händen entdeckte, brummte er:
Tu das weg, wenn der dich sieht.
Wenn der dich sieht, wenn der dich sieht. Irgendwas stimmt mit dem nicht, Bert, das spür ich. Als sie das Fernglas wieder an die Augen hob, hatte Stiftel den Vorhang bereits wieder zugezogen. Sie fluchte leise. Um ein Haar hätte sie einen Blick in das Wohnzimmer ihres neuen Nachbarn werfen können. Die Abenddämmerung breitete ihr Zwielicht über dem Dorf aus und Stiftel hatte schon das Licht eingeschaltet. Und für einen Moment, nur für einen winzigen Moment, hatte sie aus dem Dunkel ihres Beobachtungspostens am Wohnzimmerfenster heraus eine Schrankwand erkennen können und die Schemen einer Sitzgruppe. Und schon war es wieder vorbei. Maria Walterscheid malmte verärgert mit den Zähnen. Na warte, knurrte sie. Das finde ich schon noch raus, mein Freundchen.
Kann ich jetzt das Licht wieder anmachen?
Fragte Bert. Friedrich Stiftel kam aus der Stadt. Ein kleines, nervöses Männlein mit starker Brille und fettigem Haar. In dem unscheinbaren Haus mit der grauen Sandputzfassade hatte bis vor 4 Monaten der alte Otten gewohnt, dem Frau Walterscheid öfter mal was zu essen rübergebracht hatte. Sie hörte sein trockenes Husten, wenn sie im Sommer bei offenem Fenster schliefen, und sie hatte seine Unterhosen an der Leine im Garten baumeln sehen. Für Otten hatte sie oft Post entgegengenommen. Und sie hatte seine verlausten Katzen versorgt, wenn er zu seinem Sohn nach Bottrop fuhr. Einen Hausschlüssel hatte sie natürlich auch gehabt. Keine Frage. Natürlich nur für den Notfall. Otten hatte man dann irgendwann die Gallenblase entfernt, danach eine Niere und ein paar Monate später noch irgendwas anderes, sodass er irgendwann nur noch halb so schwer war und fast vom Wind umgeworfen wurde. Und dann hatte ihn Maria Walterscheid eines Morgens in seinem Garten gefunden. Tot unter einem Kirschbaum. Er sah aus wie ein großes graues Hemd, das es von der Leine gepustet hatte. Und jetzt wohnte dort Stiftel. Und von Stiftel wusste sie nichts. Gar nichts.
Ich kann ja nichts mehr sehen,
maulte ihr Mann und mit einem verächtlichen Schnaufen schlug sie nach dem Lichtschalter. Stiftel wusste noch nicht, mit wem er es hier zu tun hatte. Das hier war nicht die Stadt, in der lichtscheue Gestalten spurlos ihr Dasein fristen konnten. Das war ein kleines Dorf in der Eifel, in dem Geheimnisse nicht sehr lange welche blieben. Sie hatte ein flächendeckendes Netzwerk von Mitstreiterinnen. Sie hatte Marlene, Helga, Ingeborg und Fienchen. Sie hatte eine Überwachungsmaschinerie, die diesen Neuling nackt und gläsern machen würde, wenn sie sie erst einmal angeworfen hatte. Und bei Stiftel, da war sich Maria Walterscheid auf eine unerklärliche Art sicher, da würde es sich lohnen. Heinz Friedrich Stiftel, Rufname Friedrich, geboren am 17.03.1952 in Mainz-Gonsenheim, ledig, kinderlos, Beruf Lehrer. Wegen eines Nervenleidens arbeitsunfähig seit 2003. Bevor er hierher kam, hat er 7 Jahre in Köln gewohnt. Helga guckte zerknirscht. Nicht besonders viel, was? Maria schüttelte den Kopf. Nee, nicht besonders viel. Aber immerhin ein Anfang. Sie sah Helga intensiv an.
Keine Frauengeschichten?
Helga rang die Hände. Nun ja, Maria, meine Nichte arbeitet beim Einwohnermeldeamt und nicht beim Verfassungsschutz. Maria Walterscheid schlürfte ihren Kaffee Haag.
Es ist dieser Blick, weiße Helga, so verhuscht, wie so ein kleines Tier. Diese zugezogenen Vorhänge, diese hektische Umgucken im Garten, wie auf der Flucht oder sowas.
Der Mann ist nervenkrank, Maria.
So sagen das die Aufzeichnungen, sagte Maria Walterscheid und schlug einen geheimnisvoll verschwörerischen Tonfall an. Das ist nur die Fassade. Glaub mir das, Helga.
Er hat Frauenbesuch gehabt, jubelte Marlene, als sie auf Maria zulief, die den Bürgersteig fegte. In ihrer Hand hielt sie aufgefächert 5 Polaroid-Fotos.
Eine Frau! Stiftel hat eine Frauenbekanntschaft!
Maria sah hastig zum Nachbargrundstück hinüber, dann zerrte sie Marlene in den Hauseingang. Gierig ließ sie den Blick über die Fotos huschen. Stiftel, seine Haustür, sein Mazda, eine Frau, kein Zweifel. Ein zierliches Persönchen, fast einen Kopf kleiner als Stiftel sogar. Dunkle Haare, Pagenschnitt.
Total verwackelt, maulte Maria. Hast du auch was, auf dem sie von vorne zu sehen ist?
Hier!
Marlene tippte auf ein Bild, auf dem Stiftel die Autotür hinter der fremden Frau schloss.
Ist ja der halbe Kopf abgeschnitten.
Ich bin ja auch kein Fotograf.
Wann war das denn?
Marlene drehte eins der Fotos. Datum und Uhrzeit waren notiert. Marlene hatte sogar ihr Kürzel drunter gesetzt. M.F. für Marlene Fries.
Vorgestern?
Marias Stimme wurde laut und überschlug sich.
Was soll das denn? Wieso kriege ich das erst jetzt zu sehen?
Wir waren doch übers Wochenende weg, an der Mosel, sagte Marlene kleinlaut.
Der halbe Kopf abgeschnitten, murmelte Maria.
An einem Mittwochnachmittag, an dem sie Stiftel beobachtet hatte, wie er in seinen Mazda gestiegen und davongefahren war, glaubte sie, die Zeit sei nun reif für eine kleine Expedition.
Wo gehst du hin?
Fragte ihr Mann, der in der Küche über den Lokalteil der Tageszeitung gebeugt saß. Sie antwortete nicht. Er hatte auch keine Antwort erwartet. Sie zog alte Wollsocken über ihre Halbschuhe und ihre Spülhandschuhe über die Hände.
Liebchen, das ist hier kein Edgar-Wallace-Film, das ist die Eifel,
rief ihr Mann ihr noch hinterher, aber da war sie bereits am Zaun zu Stiftels Grundstück. Stiftels Kardinalfehler war gewesen, sie nicht binnen einer Woche nach seinem Einzug zu einer Tasse Kaffee einzuladen. Sie und Fienchen, seine nächsten Nachbarinnen rechts und links. Oder die beiden gemeinsam mit ihren Ehemännern zum Grillen am Abend. Ein paar freundliche Worte am Gartenzaun oder vielleicht ein Beitritt in einen der 16 Vereine des Dorfes wären ein Zeichen. Mussten ja nicht die Schützen oder der Tennisclub sein. Karneval oder Dorfverschönerungsverein war ja auch schon mal was. Sie hätte ihm auch Salat aus dem eigenen Garten geschenkt und künftig zu Weihnachten ein Päckchen Schokoladenprinten oder etwas Ähnliches. Aber Stiftel schottete sich ab. Kein Mensch tut das, wenn er nichts zu verbergen hat. Sie blickte sich um. Der alte Schuppen war vom Knöterich überwuchert und von der rostigen Wäschespinne baumelten lose die vergammelten Leinen herunter. Der Garten drohte zu verwildern. Grillen wäre hier gar nicht möglich. Schlamperei! Sie pirschte sich, verdeckt von den üppigen Holunderbüschen, nach vorne zur Haustür. Man musste sie ja nicht unbedingt sehen. Insgeheim hatte sie gehofft, er habe vor lauter Nachlässigkeit das alte Schloss in der Haustür gelassen. Aber dieser ängstliche kleine Mann hatte vorgesorgt. Sie ließ den Schlüssel vom alten Otten wieder in die Tasche ihrer Kittelschürze gleiten, in der auch das schnurlose Telefon ruhte. Fienchen hatte Order durchzuklingeln, wenn unerwartet sein Auto auftauchte.
Ein neues Schloss, wenn der nichts zu verbergen hatte.
Energischen Schrittes ging sie zum Klofenster. Das hatte beim Otten oft schief in den Angeln gehangen. Kinderspiel, sowas aufzudrücken. Aber auch hier hatte Stiftel vorgesorgt. Das Fenster war fest verschlossen und von innen war eine matte Folie gegen die Scheibe geklebt. Sie fluchte etwas, das sie ihrem Mann abgelauscht hatte, als er noch im Steinbruch gearbeitet hatte. dann kam ihr die Erinnerung an die Katzenklappe und eine bislang unbekannte Euphorie brandete durch ihren Körper. Die Klappe war unverändert am unteren Rand der Terrassentür angebracht. Als Maria in die Knie ging, knackte es gefährlich und Schmerzen fuhren ihr durch die blau geäderten Beine. Dann aber belohnte sie der Einblick in Friedrich Stiftels Wohnzimmer für ihren Schmerz. Wenn sie den Kopf ganz dicht auf die Bruchsteinfliesen vor der Terrassentür hinunterpresste, konnte sie hineinsehen. Maria Walterscheid hielt den Atem an. Ein durchschnittlich geschmackvoll eingerichteter Raum. Sitzgruppe, Essecke, Schrankwand aus hellem Holz, nichts Besonderes. Die Möbel hatte sie schon in Augenschein nehmen können, als sie den Fahrern des Möbelwagens eine Tasse Kaffee hinübergebracht hatte, um bei einem Schwätzchen vielleicht das ein oder andere zu erfahren. Persische Teppiche in gedeckten Farben, ein paar moderne Kunstdrucke, ein frischer Blumenstrauß in einer Vase auf dem Tisch. Kleine Steinchen drückten sich in ihre Wange. Sie schob den Kopf weiter vor. Das Bild, das ich ihr hier präsentierte, war ihr zu brav, zu bieder. Irgendein finsteres Geheimnis verbarg sich hier. Und plötzlich hing sie fest. Ihr Kopf steckte in der Katzenklappe fest. Und so wie sie versuchte, ihn zu drehen und zu wenden, quetschte sich ihre Nase, dass der Knorpel knirschte und sprangen ihre Haarklammern durch die Luft. Maria Walterscheid keuchte. Der Rahmen der Katzenklappe drückte in ihren Nacken. Sie ruckte erneut. Nichts! Als sie erschöpft innehielt, erklang plötzlich durch die eintretende Stille das Geräusch eines Schlüssels in einem Schloss. Das Blut schoss ihr in den Kopf, was in ihrer Situation nicht eben förderlich war. Stiftel war zurück! Was war, wenn er sie jetzt in dieser Lage vorfand? Dafür gab es nicht allzu viele wirklich glaubwürdige Erklärungen. Panisch wand sie sich hin und her. Und plötzlich hatte sie sich befreit und kullerte hinterrücks auf die Terrasse. Es dauerte nur einige Sekunden, bis sie sich wieder aufgerappelt hatte. In der Tasche ihrer Kittelschürze klingelte das Telefon. Als sie in die Büsche hineinstrauchelte, um möglichst rasch in ihren eigenen Garten zu fliehen, presste sie den Hörer ans Ohr und vernahm Fienchens aufgeregte Stimme. »Er kommt zurück!« Maria unterdrückte einen wütenden Aufschrei. »Er ist zurück!« zischte sie. »Jetzt holt er was Schweres aus dem Kofferraum. Oh wei, Maria, ein Riesenpaket!« Fienchens Stimme überschlug sich. Als Maria über den Zaun kletterte, zerriss es ihr die Kittelschürze. »Paket«, keuchte sie, »was denn für ein Paket?« Jetzt hörte auch sie das Schlagen des Kofferraums vor Stiftels Haus. Und dann umrundete seine kleine Gestalt die Holunderbüsche. Er schleppte in der Tat ein riesiges Paket. Einen unförmigen großen Sack aus Kunststofffasern, der mit einem Strick zugeschnürt war. Stiftel stand der Schweiß auf der Stirn. Maria kauerte sich schwer atmend hinter den Zaun und beobachtete ihn, wie er seine Last keuchend und schnaufend am Haus entlang in den Garten schleifte und schließlich im Schuppen verstaute.
»Fienchen«, hauchte sie leise in das Telefon, »ich hab's gewusst, der halbe Kopf abgeschnitten, vielleicht jetzt schon der ganze.«
Am nächsten Tag ließ sie den Schuppen so gut wie nicht aus den Augen. Das nagelneue Vorhängeschloss, das Stiftel angebracht hatte, blinkte in der Sonne geradezu hämisch zu ihr hinüber. Sie verpasste keine Nachrichtensendung und ließ den ganzen Tag das Radio laufen. Wurde jemand vermisst? Hatte sich ein Mord ereignet? Sollte sie die Polizei alarmieren? Ihre Nerven waren zum Zerreißen gespannt. In der darauffolgenden Nacht standen sie dann in Marias Wohnzimmer. Es war etwa 3 Uhr, als Bert aus dem Schlafzimmer geschlurft kam, seine Pyjamahose über seinen dicken Bauch zurrte und in 3 weit aufgerissene Augenpaare blickte, als er das Licht im Esszimmer anschaltete. Er hob an, um zu fragen:
Was macht ihr denn hier?
Aber dann schloss er doch nur achselzuckend den Mund, holte sich einen Joghurt aus dem Kühlschrank, schlich kopfschüttelnd zurück ins Schlafzimmer und überließ sie wieder der Dunkelheit.
Weiber,
hörten sie ihn noch schnaufen. Um 4.30 Uhr wurde ihr Warten belohnt. Es tat sich etwas in Stiftels Garten.
Ich hab's gewusst,
zischte Maria, als sie einen Spaten im Mondlicht aufblitzen sahen. Ingeborg und Fienchen trauten ihren Augen nicht. Es war finster und doch war alles deutlich zu erkennen. Stiftel begann damit, gleich unter einem der Kirschbäume am Rand zu Fienchens Garten, da wo auch der tote Opa Otten gelegen hatte, ein gewaltiges Loch zu graben. Maria notierte die Uhrzeit und zeichnete im Schein des Feuerzeugs eine detaillierte Skizze des Geländes. Am nächsten Tag brummte ihr Mann jedes Mal sehr unwirsch, wenn sie sich dem Telefon näherte und mit verstellter Stimme die Polizei auf die mysteriösen Aktivitäten des Nachbarn hinzuweisen. Am Abend tönte plötzlich ein Schrei durch die Stille. Ein Frauenschrei! Für einen unaufmerksamen Passanten wäre er wahrscheinlich unbeachtet zwischen den Geräuschen des Sommerabends verklungen. Aber Marias Gehör war geschärft. All ihre Sinne waren seit Tagen in Alarmbereitschaft.
»Schon wieder eine«, murmelte sie und stürzte ans Fenster.
Zuerst rief Fienchen an. Sie war besonders begierig, ihre Versäumnisse bei der letzten Bewachung wieder gut zu machen. Dann klingelte Helga an, danach Ingeborg und schließlich Marlene. Sie alle hatten brav auf ihren Posten gesessen und gelauscht und verkündeten nun aufgeregt:
Ein Schrei!
Aus Stiftels Küchenfenster drang Licht. Der Vorhang war nur zur Hälfte zugezogen. Als sie das bereitliegende Fernglas an ihre Augen hob, war es ihr, als lege sich eine eiskalte Hand zwischen ihre Schulterblätter. Sie erkannte undeutlich Stiftels Hände und die hochgekrempelten Hemdsärmel. Die Finger waren rot. Wenige Augenblicke später klingelte Ingeborg an der Haustür und war auch schon fast gleichzeitig bei Maria am Fenster.
Blut, flüsterte auch sie. Du hattest recht, tatsächlich Blut.
Maria trat vor den Fernseher und versperrte ihrem Mann den Blick auf den Musikantenstadel. »Ruf die Polizei!«, herrschte sie ihn an. Dann verließ sie gemeinsam mit ihrer Freundin Ingeborg das Wohnzimmer durch die Terrassentür.
»Aber Liebchen, du machst aber auch aus jedem Futz einen Dollarschlag«,
hörte sie noch. Um sie herum kroch die Nacht durch die Wipfel der Bäume heran. Die letzten Vögel pfiffen ein melancholisches Abendlied und es roch nach frisch versprengter Gülle. Sie gelangten ohne nennenswerte Zwischenfälle zu Stiftels Küchenfenster. Handschuhe und Wollstrümpfe und all das waren jetzt nicht mehr wichtig. Jetzt ging es um Sekunden. Hinter ihrem eigenen Wohnzimmerfenster glaubte Maria ihren Mann stehen zu sehen. Er schüttelte den Kopf und hielt den Telefonhörer in der Hand.
»Ich bin bei dir«,
flüsterte Ingeborg, als Maria sich näher heranpirschte. Stiftel stand mit dem Rücken zu ihnen. Er hatte eine Schürze umgebunden und hantierte auf dem Küchentisch herum. Wann immer seine Hände sichtbar wurden, glänzten sie feucht und leuchteten in einem beängstigenden Dunkelrot. Durch den Fensterspalt mischte sich ein süßlicher Geruch unter den Güllemief.
»Mir wird schlecht«, hauchte Maria.
Als sie zur Seite sah, erkannte sie, dass es bei ihrer Kameradin bereits soweit war. Ingeborg verdrehte die Augen und begann zu taumeln.
»Nicht«, zischte Maria, »reiß dich am Riemen!«
Aber Ingeborg würgte, klammerte sich an einer alten Holzleiter fest, die an der Wand hing, riss sie aus ihrer Verankerung und mit ohrenbetäubendem Geschepper dengelten gestapelte Eimer, Schubkarre, Spaten, Rechen und Besen durch die Dunkelheit. Stiftel wirbelte herum, riss entsetzt die Augen hinter der rotgesprenkelten Brille auf, breitete die tiefroten Hände in einer wilden Geste aus und präsentierte eine blutrote Küchenschürze, die seinen Leib umspannte. Als er Maria erkannte, stieß er einen schrillen Schrei aus und griff nach einem der vielen stahlglänzenden Messer aus der Halterung über dem Herd. Maria half ihrer Freundin auf die Beine und betete in einem Fort das Ave Maria.
»Voll der Gnaden«, bibberte sie, »komm und bitte für uns Sünder!«
Sie stolperten voran, der Zaun raste auf sie zu. Stiftels Gestalt huschte um die Hausecke. Er war wie von Sinnen.
»Weg hier, ihr verdammten Weiber! Lasst mich in Ruhe!«
kreischte er.
»Jetzt und in der Stunde unseres Todes!«
Maria hatte das Gefühl, die Geschwindigkeit ihres Herzschlags habe sich verdreifacht.
»Amen!«
Dann tanzten mit einem Mal die weißlichen Lichtkegel zweier Taschenlampen durch die Nacht. Und die Stimme eines Polizisten brüllte tief und mit einem Tonfall, der keinen Widerspruch duldete.
Halt! Bleiben Sie stehen! Holunder!
Sagte der Polizist und lutschte den Finger ab. Stiftel saß in seinem Wohnzimmer. Er hatte den Fernseher abgeschaltet. Das elende Geschrei der Hauptdarstellerin war ihm ohnehin auf die Nerven gegangen. Stiftel war an seinem Esstisch in sich zusammengesackt und zitterte am ganzen Leib. Er trank bereits den dritten Eifelgeist.
»Ja, Holunder, Gelee und Saft. Ist gut gegen Halsschmerzen«,
flüsterte er. Der andere Polizist tauchte in der Terrassentür auf. In der Hand hielt er den Spaten.
»Ich bleibe draußen, hab zu viel Dreck an den Schuhen. Ein Hund, Neufundländer oder sowas.«
»Hoverwart«,
flüsterte Stiftel und kippte einen weiteren Eifelgeist.
»Von Ihrer Freundin, sagen Sie?«
Der Polizist kam aus der Küche und versuchte mit dem Taschentuch den hartnäckigen Holundersaft von seinem Fingernagel zu wischen.
»Genau, von Uschi, aus Köln, Freundschaftsdienst.«
»Das ist nicht zulässig. Das gehört in die Tierkörperverwertung.«
»Ich weiß, deshalb habe ich es im Dunkeln gemacht.«
Der Beamte guckte durch das Esszimmerfenster zum Nachbarhaus hinüber. Dort oben sah er bleiche Frauengesichter hinter der Fensterscheibe.
Völlig mit den Nerven runter, diese Weiber einen armen, kranken Nachbarn drangsalieren. Sie sollten in einen Verein gehen oder sowas. 16 Stück gibt's hier, da sollte doch was für Sie dabei sein.
Stiftel nickte.
Und mal grillen mit den Nachbarn oder sowas.
Stiftel nickte wieder. Als die Polizisten gegangen waren, spülte er den sechsten Eifelgeist hinunter. Mit den Nachbarn würde er in Zukunft schon zurechtkommen. Jetzt hatte er Oberwasser. Nun würden sie ihn in Ruhe lassen und keinen weiteren Verdacht schöpfen. Er ging in die Küche und zog die Vorhänge zu. Dann rückte er die Brille zurecht und nahm ein Messer. Das, mit dem er vorhin in den Garten gelaufen war. Er schüttelte den Kopf. Zu klein. Das Größere war besser. Es lag gut in der Hand. Und er benutzte es immer nur für Fleisch. Jetzt würde alles glatt gehen. Er rief Uschi an und lud sie für den nächsten Tag zum Abendessen ein. Das Messer hielt er während des Telefonats fest in der Hand. Ihm würde nun keiner mehr in die Quere kommen.